Es ist ein großer Tag in Washington an diesem 14. September 1993. Im Weißen Haus steht ein wichtiges Ereignis an. Es ist so wichtig, dieses Ereignis, dass gleich drei Ex-Präsidenten dem aktuellen US-Präsidenten Bill Clinton beistehen.
Ladies and gentlemen, the Honorable Gerald R. Ford, the Honorable Jimmy Carter, the Honorable George Bush, the President of the United States.
Die vier Presidents erscheinen auf dem roten Teppich, laufen gemeinsam in den Saal.
Thank you very much.
Und dann ergreift Bill Clinton das Wort.
President Bush, President Carter, President Ford, ladies and gentlemen.
Und er wird in einigen Minuten das neue Freihandelsabkommen NAFTA, ein Abkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA, unterzeichnen.
This debate about NAFTA is a debate about whether we will embrace these changes and create the jobs of tomorrow.
Und ich habe es richtig genossen, diese historischen Bilder anzuschauen, André. Das war, und das hat mich erinnert damals, es war ein Riesenereignis.
Ja, es war ein Epochenwandel, eine neue Ära, die angebrochen ist. Nicht nur wegen diesem Freihandelsabkommen, aber Clinton hat es ja erwähnt. Es gab die Umbrüche in der Sowjetunion, die Öffnung von China.
Even a totally controlled society cannot resist the winds of change that economic.
Es war so eine generelle Erwartungshaltung da, dass sich jetzt vieles ändern wird auf der Welt und dass auch die USA quasi mitmachen muss und Schritt halten muss mit dieser neuen Entwicklung.
Our only realistic option is to embrace these changes and create the jobs of tomorrow.
Also wenn ich mich recht erinnere an diese Zeit, das war wirklich, als dieses Wort Globalisierung, das war das Wort der Stunde.
Ja, genau. Es war kein Schimpfwort, es war ein positiv besetzter Begriff. Und da kommt ja auch der Ursprung her für dieses Abkommen mit Kanada und Mexiko, mit den beiden Nachbarländern der USA, wo man mit sehr großen Ambitionen da gestartet ist und Freihandel einführen wollte, auf dem nordamerikanischen Kontinent. Mhm. Dieses Freihandelsabkommen, es schuf schon damals eine der größten Freihandelszonen der Welt. Mhm. Und ja, das hat diesen drei Ländern auch wirklich viel gebracht: Wohlstand, Exportwachstum. Das Freihandelsabkommen machte aus diesen drei Ländern eine der wichtigsten Freihandelszonen der Welt. Mhm. Aber jetzt mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus, wird das alles wieder in Frage gestellt.
Amerika hat entschieden. Das ist der geopolitische Podcast der NZZ. Und heute sprechen wir mit unserem US-Wirtschaftskorrespondenten André Müller über den drohenden Handelsstreit zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Manche bezeichnen ihn gar als Handelskrieg. Mein Name David Vogel. André, weil diese Bilder so schön waren, lass uns noch ein bisschen in dieser Historie verweilen. Was hat NAFTA dem nordamerikanischen Kontinenten denn gebracht? Wie hat es denn die USA, Kanada, Mexiko verändert in diesen 90er Jahren?
Also es vor allem wurden Zölle zwischen diesen drei Ländern abgebaut. Mhm. In zweiter Ebene wurden auch viele so Standards angeglichen, Arbeitsgesetze, Umweltstandards zum Teil. Also das war alles ein bisschen Work in Progress, aber die Idee war, dass man sich auch auf dieser Ebene einig werden kann. Mhm. Und das führte dann dazu, dass vor allem für die Autoindustrie, Textilindustrie zum Teil und für die Landwirtschaft der Markt viel größer geworden ist. Man muss sich vorstellen, jetzt hatten mexikanische Avocado-Bauern einen viel größeren Markt, den sie gut erreichen konnten. Also die Exporte von Avocados in die USA, die sind stark angestiegen in dieser Zeit. Mhm. Umgekehrt die amerikanischen Maisbauern, die konnten jetzt auch einfacher ihren Mais nach Kanada und nach Mexiko bringen, wo der ja auch sehr beliebt ist. Also von dem her, das Spiel wirklich für alle drei Länder hat sich da viel verändert.
Mhm. Was man aber auch mitgekriegt hat in diesen 90er Jahren, Anfang der Nullerjahre, waren die lauten Kritiker. NAFTA wurde von Anfang an kritisch begleitet. Woran haben sich denn die Kritiker gestört?
Die Kritiker kamen zum Teil aus dem globalisierungskritischen Lager. Zum Beispiel in Mexiko war ein bisschen die Sorge da, ob man eben mit diesem vielen amerikanischen Mais, der da plötzlich über die Grenze kommen konnte, was dann die Bauern machen sollen, die Mais anpflanzen. Auch so ein bisschen die Frage nach Unabhängigkeit, wenn so dieses Grundnahrungsmittel nicht mehr aus dem eigenen Land kommen könnte. Mhm. In den USA zum Beispiel war die Frage, ja, was das denn für die amerikanischen Arbeitnehmer heißt, ob da quasi dann Dumping in Mexiko betrieben würde, dass die Amerikaner doch deswegen in Rückstand und unter Druck geraten könnten.
Ist das auch passiert dann?
In Teilen schon, ja. Wir haben ja in den USA diesen Rust Belt, also das waren die im mittleren Westen und Nordosten des Landes, diese US-Gliedstaaten, die eine starke Industrie hatten zu jener Zeit, also Pennsylvania, Ohio, Michigan bis Indiana, Illinois, also so in diesen Regionen. Und das hat man gesehen, es gibt Studien dazu, die gezeigt haben, ja, einige Firmen sind abgewandert nach Mexiko, auch nach China oder ins Ausland. Und gewisse Regionen in den USA, die hatten schwer daran zu beißen an diesen Veränderungen.
Und das sind ja nicht nur die abgehängten Regionen, es sind natürlich auch die Menschen, die dort leben. Und seit Donald Trump aufgestiegen ist, spielen ja gerade die Arbeiter aus dem Rust Belt eine große Rolle. Da war ja viel die Rede davon, dass sie gewechselt haben, das Lager von den Demokraten zu den Republikanern. Also kann man diesen Bezug tatsächlich hinstellen von NAFTA, Enttäuschung bei den Arbeitern hin zu Donald Trump?
Ich würde es nicht nur auf NAFTA beziehen. Es hat hier viele Ursachen dafür, dass diese Regionen und die Menschen in diesen Regionen unter starken wirtschaftlichen Druck gekommen sind. Es überlagert sich mit dem technologischen Wandel, den ja Bill Clinton da am Anfang auch schon angesprochen hat. Also das heißt, es ist gar nicht so einfach im Einzelfall zu erklären, weswegen ein Job dann wegfällt, weil eben vielleicht ein Industrieprozess auch ganz anders abläuft heute als vor 30 Jahren und andere Fähigkeiten gebraucht werden und so weiter. Mhm. Aber ja, Donald Trump, er hat das früher als die meisten anderen Politiker in den USA erkannt, dieses Sprengpotenzial, das diese sehr unzufriedenen Wähler haben könnten. Mhm. Und vielleicht, ich weiß nicht, wir können da ganz kurz den Bogen noch aufmachen. Eben diese Industriearbeiter, die waren ja oft auch gewerkschaftlich organisiert oder viele von denen standen den Demokraten eigentlich traditionell nahe. Das war so ihre Kernwählerschaft. Mhm. Es gab ja dann auch diese Blue Wall, eben in diesem Rust Belt, die sehr treu demokratisch gewählt haben. Und mit Donald Trump wurde das umgekehrt und das ist zum Teil komplett gekippt. 2016 dort, wo er es geschafft hat, diese Staaten für sich zu gewinnen, als ja, erster Republikaner seit langer Zeit.
Well, thank you very much, everybody. Und einige Monate nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump sein Versprechen wahrgemacht, sich für die heimische US-Industrie einzusetzen.
We've lost over a fairly short period of time 60,000 factories in our country. Closed, shuttered, gone.
Und dann kündigte er massive Zölle gegen China an, weil die Handelsbeziehungen nicht fair seien.
I have tremendous respect for President Xi, but we have a trade deficit of $375 billion. It's out of control.
China war ein wichtiges Thema für ihn, wo er immer wieder darauf zurückgekommen ist, dass man da unfair behandelt würde und jetzt quasi dagegen halten müsse. Ja, und er hat begonnen, Zölle zu erheben, zuerst auf einige einzelne Produkte. Das wurde dann ausgedehnt. Donald Trump hat dann später auch diese Handelsstreitigkeiten deutlich ausgedehnt über China hinaus. Mhm. Es gab ja diese Stahl- und Aluminiumzölle 2018, die dann auch Europa oder Kanada und andere Partner verärgert und ein bisschen vor den Kopf gestoßen haben, weil da jetzt plötzlich ein anderes Amerika einem gegenüber saß, was ganz anders argumentiert hat und sich anders verhalten hat.
Eben Stichwort Argument. Donald Trump hat immer gesagt, es gehe ihm um die unfairen Handelsbeziehungen. Was meint er denn mit unfaire Handelsbeziehungen?
Donald Trump stört sich an bilateralen Handelsdefizit der USA mit einem jeweiligen anderen Land. Er verbindet ein solches Defizit mit Schwäche und verknüpft das dann damit, dass er sagt, die anderen Länder, die über Jahre immer hohe Exportüberschüsse in die USA hätten, also die jedes Jahr immer mehr Güter in die USA exportieren, als sie importieren aus den USA, dass die das nur hinbekommen, indem sie unfaire Mittel anwenden. Jetzt, was kann das sein? Zum einen, im Fall von China vor allem, hat er dann argumentiert, China subventioniere gewisse Branchen durch den Staat, also dass diese Privatfirmen, die da ihre Güter in die USA exportieren, einfach einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben mit den gegenüber den amerikanischen Firmen. Ein Argument, was er gegenüber China und anderen immer wieder brachte, ist die Währung, dass andere Länder ihre Währung künstlich schwächen würden. Mhm. Und dass das Hauptproblem sind dann eben die Jobs, die amerikanischen Jobs, die wegfallen, was Trump dann direkt verbindet mit diesen unfairen Praktiken, dass da quasi Jobs gestohlen werden.
Jetzt eben in dieser ersten Präsidentschaft von Trump, da medial zumindest drehte sich ja vieles um China. Aber jetzt ist das Schlaglicht eigentlich vor allem auf Kanada und Mexiko gerichtet. Wir haben am Anfang jetzt eben diese historischen Ausschnitte gehört mit der Unterzeichnung von NAFTA. Welche Rolle spielte denn jetzt Kanada und Mexiko in dieser ersten Zeit?
Ja, sie spielten auch damals schon eine wichtige Rolle. Trump hat NAFTA mehrmals als den schlechtesten Handelsvertrag aller Zeiten bezeichnet und er hat versprochen, etwas Besseres zu ersetzen. Mhm. Und er hat es ersetzt durch ein neues Abkommen, das US-Mexico-Canada Agreement. Es ist ein neues Abkommen, es hat auch einige Verbesserungen dabei gegeben und das sagen nicht nur die Trump-Freunde, sondern das sagen auch seine Gegner, dass dieses Abkommen eigentlich soweit ganz gut rausgekommen ist.
Wir können da mal reinhören, das war im Januar 2020, als er sehr stolz im Rosengarten bei eisigen Temperaturen draußen dieses Abkommen unterzeichnet hat.
Too complicated, too big, couldn't be done, we got it done. And today we're finally ending the NAFTA nightmare and signing into law the brand new US-Mexico-Canada agreement. Very special.
Da spricht ein sehr stolzer Trump, der quasi NAFTA einfach löscht und durch etwas Neues ersetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, und du hast es bereits angedeutet, wie stark waren denn die Veränderungen?
Das ist ja das Interessante dran. Gemessen am Lärm, den Trump da gemacht hatte im Vorfeld, die Änderungen von NAFTA, von diesem Abkommen von 1994 zum neuen Abkommen von 2020, die waren gar nicht einmal so groß. Also der Kern ist bestehen geblieben. Sie haben einige Dinge geändert. Die Autoindustrie der drei Länder beispielsweise, die wurde stärker gegen außen geschützt, ein bisschen abgeschottet. Und sie haben auch so ein wenig versucht, besser zu überwachen, dass in Mexiko die Arbeitsgesetze und so weiter auch wirklich eingehalten werden, weil das war von Anfang an ja diese Kritik und die hielt sich eigentlich auch im Laufe des Abkommens, dass da in Mexiko Dumpinglöhne bestehen würden und die Gesetze nicht ganz eingehalten und dass das ein Nachteil wäre für die USA.
Also ein bisschen verbessert wurde es schon.
Ja. Auch Kanada und die USA haben ihren Milch- und Geflügelmarkt ein bisschen geöffnet gegenseitig. Wenn man es jetzt so nimmt, das sind ja auch gar nicht Schritte, die Freihandel jetzt entgegenstehen würden. Also Donald Trump hat am Anfang sehr viel Tamtam gemacht um dieses ganz schlechte Abkommen, was er zerreißen werde und ein ganz neues, viel besseres Abkommen hinstellen würde. Ja, sie haben es etwas verbessert, aber es ist im Kern immer noch dasselbe wie vorher.
Ein Jahr nach der Unterzeichnung dieses Vertrages hat dann Joe Biden das Zepter übernommen. Aus Zeitgründen können wir jetzt nicht auf seine Handelspolitik eingehen, aber ich denke, du bist mit mir einverstanden, André, wenn wir einfach mal feststellen, Biden hat Trumps Politik vor allem gegenüber China weitergeführt. Vielleicht nicht rhetorisch, aber inhaltlich.
Genau.
Jetzt ist Trump zurück. Im Wahlkampf wurde viel über Inflation gesprochen, auch bei uns. In der Vorbereitung zu dieser Sendung bin ich auf eine interessante Aussage von Trump nicht zu Inflation gestoßen, sondern zu Zöllen, auf Englisch Tariffs. Hören wir da mal in einen Podcast rein.
How do you balance and manage tariffs so the average person is not affected by it? Please.
But before I do that, so let me just say already tariffs, because to me I think it's the most beautiful word in the dictionary. More beautiful than love, more beautiful than any word I know, tariff.
Also, Trump sagt, Zölle seien das schönste Wort im Wörterbuch, schöner als das Wort Liebe.
Ja, und Trump hat jetzt auch schon nachgedoppelt. Wir erinnern uns ja an seine erste Amtszeit, da lief sehr vieles über Twitter, über Social Media, seine Ankündigungen und sehr viel Lärm und Aufregung. Und er hat jetzt schon wieder damit angefangen. Mhm. Am 25. November hat er auf seiner eigenen Nachrichtenplattform Truth Social eine Nachricht abgesetzt und angekündigt, er werde am 20. Januar, also am ersten Tag seiner Präsidentschaft, 25% Zölle auf alle Güter aus Mexiko und Kanada erheben. Mhm. Und zudem noch einen zusätzlichen Zoll von 10% auf Waren aus China, also über das hinaus, was er bis jetzt schon verlangt hat.
This is CNN Breaking News.
Breaking news this hour as President-elect Trump has just announced that starting on day one of his administration, he'll charge Mexico and Canada a 25% tax.
Und das hat wieder für einen, wir erinnern uns, wie es früher war, es hat wieder für einen Wirbel gesorgt. Und ja, für Reaktionen.
Trump posting, this tariff will remain in effect until such time as drugs, in particular fentanyl, and all illegal aliens stop this invasion of our country. He went on to say,
ich fand diese Begründung ganz interessant. Er hat ja nicht mehr von diesen unfairen Handelsbeziehungen gesprochen.
Das ist wirklich interessant. Er hat jetzt in dieser Nachricht gesagt, ja, es geht darum, dass Mexiko, Kanada und China, es ging um Fentanyl, also um diese starke heroinähnliche Droge. Sehr viele Amerikaner daran sterben Jahr für Jahr. Und er will, dass gerade Mexiko und China dazu beitragen, dass weniger von diesem Fentanyl in die USA reinkommt. Und es geht ihm auch um die illegale Einwanderung, Immigration ins Land. Um Kriminalität, die eben über die mexikanische Grenze ins Land komme. Also das heißt, um Handel im eigentlichen Sinne geht es Trump gar nicht mehr.
Also quasi der Zoll ist plötzlich eine, wie soll man da sagen, eine Allzweckwaffe für alles und für jedes Problem.
Genau. Er hat auch gegen einzelne Firmen im Wahlkampf Zolldrohungen ausgesprochen. Mhm. Und da stellen sich dann schon Fragen, ob er das wirklich durchziehen kann und was das dann wiederum für Auswirkungen hat jetzt in seiner zweiten Amtszeit.
Genau, darauf wollte ich jetzt unbedingt drauf eingehen. Lass uns das mal in der Theorie aber mal durchnehmen. Was wären denn die Konsequenzen, wenn jetzt tatsächlich Güter, jede importierte Ware aus Mexiko oder Kanada mit 25% nochmals teurer wird mit einem Zoll?
Ja, also grundsätzlich sind die Auswirkungen von Handelszöllen ja gut erforscht. Du musst es dir so vorstellen, der Zoll wird gezahlt vom Importeur. Mhm. Also wenn du jetzt deinen Laden hier in Brooklyn in New York hast und den Kunden mexikanische Avocados verkaufst, da hast du das Netz, das kostet dann vielleicht $5. Ich sage jetzt einfach mal, du hast es bisher für $4 importiert und dann letztlich hättest du da $1 noch extra. Wenn jetzt natürlich auf diese $4 $1 extra draufkommt und die plötzlich schon im Import $5 kosten, dann wirst du natürlich versuchen, deinen Preis anzuheben.
Absolut,
dann kosten sie vielleicht $6 nachher, die Avocados aus Mexiko. Mhm. Du kannst dann versuchen, das so ein bisschen nicht ganz um einen Dollar zu erhöhen, weil du Angst hast, dass die Kunden vielleicht zum anderen Laden gehen oder dass sie weniger Avocados kaufen. Also es ist nicht so eins zu eins, aber generell ja, wenn du eine Steuer auf ein Gut erhebst, eine Importsteuer auch, dann wird das Produkt teurer.
Zölle bringen eine Preissteigerung.
Zölle bringen Inflation, ja, das ist relativ gut erforscht. Aber die Inflation der letzten 4 Jahre hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Trump überhaupt wieder ins Weiße Haus kam.
Genau.
Von daher sind die Amerikaner sehr sensibilisiert auf dieses Thema. Sie haben ja die Preise im Kopf, was Eier gekostet haben, Speck, Früchte und so weiter. Und wenn die jetzt nochmals teurer würden oder ihre Autos nochmals teurer werden und so weiter, dann ja, dann wäre das auch wieder ein Problem für Trump. Also das ist nicht ganz so einfach.
Aber da muss ich schon fragen, eben, also die Inflation hat erst so eine prominente Rolle gespielt in diesem Wahlkampf. Also was treibt denn Trump denn wirklich an? Der muss sich ja irgendwas dabei denken. Ist es jetzt etwas Ökonomisches oder ist es am Schluss trotzdem Ideologie? Dieses MAGA, Make America Great Again, das alles überstrahlt.
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, Trump hat zwei verschiedene Herzensanliegen. Das eine ist, die Wirtschaft in ein neues, goldenes Zeitalter zu führen. Aber das andere ist eben, du hast jetzt Ideologie genannt, Trump sieht diese Defizite generell als Problem, diese Handelsdefizite. Es ist eine Art ökonomischer Nationalismus, den er da verfolgt. Er lehnt sich da sehr nahe auch an Robert Lighthizer. Lighthizer war in Trumps erster Amtszeit der Handelsbeauftragte, also hat er die Verhandlungen mit den anderen Ländern stark begleitet und ist wie in seiner ganzen Frage, wie Trump über Handel denkt, sehr eng mit ihm verbunden. Mhm. Und Lighthizer, er war ein lauter Gegner von NAFTA und Lighthizer war seit Jahrzehnten, hat er quasi diese Positionen vertreten. Er war bis Donald Trump Präsident wurde, war Lighthizer aber eine Randfigur, könnte man sagen. Er hatte keinen großen Einfluss auf die Handelspolitik. Mit Trump hat sich das grundlegend geändert.
Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie Kanada und Mexiko auf die Drohungen reagiert haben.
Das war noch recht interessant. Also Kanada, wenn man jetzt nur so zuhört, wie sich die Politik geäußert hat, nahm es Kanada sehr ernst, diese Drohung mit Zöllen.
Trudeau hat gleich zum Hörer gegriffen, ne?
Genau, hat er zum Hörer gegriffen, da eine neue Kommission aktiviert und so weiter. Er hat dann natürlich eben darauf hingewiesen, dass Erdöl aus Kanada in die USA fließe und quasi schon mal den Boden bereitet, zum zeigen, hey, eigentlich profitieren wir doch alle davon. Und Mexiko hat eine recht interessante Reaktion gezeigt, oder die mexikanischen Spitzenpolitiker. Sie zeigten sich zunächst wenig beeindruckt von den Drohungen, haben zum Teil der Wirtschaftsminister so ein bisschen gesagt, die Chancen stehen gut, dass wir diesen Handelskrieg gewinnen würden. Auch die Präsidentin hat sich da nicht so aus der Ruhe bringen lassen. Aber natürlich, das ist ja auch viel Rhetorik dabei, wie bei Trump auch. Die wussten ja, dass das passieren könnte und zogen, sage mal, das Playbook aus der Schublade, so die Szenarien, die sie vorbereitet haben. Natürlich müssen es beide sehr ernst nehmen und eben alle haben dann miteinander telefoniert. Donald Trump hat ja dann auch schon wieder etwas Drohpotenzial rausgenommen, gesagt, ja, habe da ein tolles Gespräch gehabt mit der mexikanischen Präsidentin. Es war wieder Flip-Flop, wie so oft bei Trump.
Und was ist eigentlich mit Europa? Also sind die jetzt draußen? Also die EU hat kein Freihandelsabkommen mit den USA. Damals bei der ersten Präsidentschaft gab es ja auch einen ziemlichen Konflikt eben um Stahl und Aluminium.
Das ist eine gute Frage. Eben die EU ist da gewissermaßen Zaungast. Die schauen jetzt einmal, wie sich diese Verhandlungen dann mit Kanada, Mexiko und China entwickeln werden. Bis jetzt ja, hat Trump noch keine konkreten Drohungen gegen Europa ausgesprochen, aber alle wissen, das kann sich schnell ändern. Das würde Europa auch treffen, wie es Kanada und Mexiko trifft, weil die USA auch für Europa ein sehr wichtiger Handelspartner sind. Und da kommen wir jetzt wieder auf Robert Lighthizer zurück. diese Kritik von Lighthizer und von Trump am unfairen Handel trifft eben auch auf viele Länder in Europa zu. Also Lighthizer hat in seinem neuen Buch Deutschland einige Passagen gewidmet und gesagt, ja, Deutschland habe eben immer einen großen Handelsüberschuss mit den USA und gehe eben auch unfair vor. Der Euro sei eigentlich zu schwach und so weiter. Mhm. Also das heißt, generell geht man davon aus, dass auch Europa auf Europa irgendwann etwas zukommen wird von Trump.
Also was machen wir jetzt damit, André? Ich muss dir sagen, mir fällt es schwer, diese über Social Media veröffentlichte Drohung von Trump irgendwie richtig einzuschätzen. Es dauert noch 7 Wochen, bis Trump ins Weiße Haus einzieht. Trotzdem macht er bereits ziemlich Getöse. Wie schätzt du das alles jetzt ein?
Ja, diese Frage beschäftigt auch alle meine Gesprächspartner, mit denen ich jetzt in den letzten Wochen zu diesem Thema gesprochen habe hier. Es gibt ein bisschen zwei Lager. Die einen sagen, die Zölle sind eine Herzensangelegenheit von Trump und er werde sich nicht leicht davon abbringen lassen, auch wenn das vielleicht wirtschaftlich etwas Schaden anrichten wird, weil er eben gelernt hat, vielleicht auch aus der ersten Amtszeit, ja, er kann etwas erreichen, wenn er auf Zölle setzt. Wir haben darüber geredet, er hat es ja noch verbreitert, das Spektrum an Zielen, die er mit Zöllen verfolgen will. Es gibt dann auch das andere Lager, die sagen, ja, Trump ist ja eigentlich ein Mann der Wirtschaft, er will letztlich, dass die Börse gut läuft. Also er wird eskalieren und zu deeskalieren, so hat es sein neuer Finanzminister beispielsweise gesagt. Also, dass es am Schluss alles gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und dass es vielleicht ähnlich herauskommt wie mit NAFTA in der ersten Amtszeit von Trump, wo man dachte, okay, Trump wird jetzt dieses ganze NAFTA, das ganze Abkommen zerreißen und die Wirtschaften Nordamerikas wieder auseinanderziehen. Und am Schluss ist einfach ein Deal herausgekommen, der ein bisschen anders als NAFTA war, in gewissen Punkten ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht so grundsätzlich anders. Und wenn Trump in der zweiten Amtszeit wieder ähnlich verfahren würde, ja, dann sagen diese Leute, dann müsste er eigentlich gar nicht so schlecht rauskommen.
Okay, also konkret kann man noch nichts sagen, was genau die Pläne sind, aber wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass wir einfach anerkennen müssen, dass es in den USA zu einer Art Mentalitätswandel gekommen ist in den letzten 30 Jahren. Also wir haben ja unser Gespräch begonnen mit der Euphorie in den 90er Jahren bei der Unterzeichnung des NAFTA-Abkommens. Und jetzt ist das irgendwie anders.
Die Euphorie von 1994 ist verflogen, definitiv. Die USA sind ein anderes Land. Die Amerikaner wollen geschützt werden, beschützt werden von ihrer Regierung oder viele Amerikaner, eine Mehrheit. Und das, ja, zeigt sich eben in dieser Ablehnung von der Globalisierung, wie wir sie seit den 90er Jahren bis zu Trump 1 eigentlich gekannt haben, wie in den USA Politiker von Mitte links bis rechts eigentlich das unterstützt haben, diese Freihandelsstrategie. Also man kann es zusammenfassen, es ist nicht nur Trump, es ist nicht bloß Trump, der sich verändert hat oder der etwas verändert. Die USA als Ganzes haben sich verändert und das müssen auch die Europäer, die Kanadier, die Mexikaner, das müssen alle anerkennen, wenn sie in den nächsten Jahren und über Trump hinaus mit den USA verhandeln.
Lieber André, vielen Dank. Liebe Grüße nach New York.
Vielen Dank, David.
Amerika hat entschieden. Das war der geopolitische Podcast der NZZ heute zum drohenden Handelsstreit. Mein Name, David Vogel. Danke fürs Zuhören. Bis bald.